ich bin bestimmt tolerant. Oder? Da gibt es jemanden, der frei heraus das Gegenteil behauptet. Und wer es damals nicht im Fernsehen gesehen hat, hier können Sie das nachholen.
Ach, Heinz, jetzt was wolle die aber auch von dir schon großartig viel verrote.
Unserem Vater sei Toleranz.
Komm, ich bin bestimmt nicht tolerant.
Bingo.
Ich bin bestimmt nicht tolerant, sagt Heinz Becker frei heraus. Und das ist bemerkenswert, liebe Gemeinde, denn normalerweise behaupten ja alle, dass sie auf jeden Fall tolerant sind. Und außerdem fällt bei diesem Filmausschnitt auf, dass Heinz Becker offensichtlich gar nicht so genau weiß, was Toleranz eigentlich ist. Nur deswegen sagt er hier versehentlich die Wahrheit, nämlich dass er durch und durch intolerant ist. Außer seiner Weltsicht kennt er gar keine andere und will daher auch gar keine andere stehen lassen. So wie er es kennt, muss es sein. Es gibt auch das Gegenteil. Eine Frau, die von Richtung Norden her aus Hessen nach Baden gezogen war, hat mir vom Bürgermeister ihres Heimatorts erzählt. Wenn es Streit im Dorf gab, dann ging der Bürgermeister regelmäßig erst zu dem einen, der an dem Streit beteiligt war, und hörte sich an, was derjenige zu sagen hatte. Und dann nickte er und sagte: Schorsch, du hast recht. Und dann ging er zum anderen und hörte sich dessen entgegengesetzte Meinung an. Und dann nickte er wieder und sagte: Martin, du hast recht. Und beide waren zufrieden. Und damit war der Streit beendet. Allerdings wirklich tolerant war dieser Bürgermeister auch nicht, sondern es war ihm offensichtlich egal, was die Leute dachten. Er wollte nur seine Ruhe und mit allen in Frieden leben. Aber was ist dann Toleranz? Antwort: Zunächst mal ist es ein Fremdwort. Und Fremdwörter kann man übersetzen, das ist das Gute daran. Dann klärt sich meist vieles. Toleranz kommt von tolerare, ist lateinisch und heißt wörtlich etwas auf sich nehmen, also etwas tragen oder ertragen. Das ist die ursprüngliche Bedeutung, etwas auf sich nehmen, was auch immer, im wörtlichen oder im übertragenen Sinn. Also hingehen, selbst hingehen, eine Last aufheben, freiwillig, obwohl es anstrengend ist, obwohl sie schwer ist, und dann diese Last tragen. Toleranz heißt nicht Gleichgültigkeit. Dem Gleichgültigen ist es keine Last, dass jemand eine andere Meinung hat als er selbst, sondern es ist ihm eben egal, gleichgültig. Damit ich tolerant sein kann, muss ich erst mal wissen, was andere denken und warum. Anders als Heinz Becker. Der kann sich gar nicht vorstellen, dass man die Dinge auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten könnte. Toleranz heißt, ich weiß, dass du eine andere Meinung hast als ich. Und ich weiß auch, warum du gerade auf deine Weise darüber denkst. Ich versuche auch, dich und deinen Standpunkt zu verstehen, aber ich habe meine Meinung und ich stehe zu meiner Meinung. Und gleichzeitig, ich lasse auch deine Meinung stehen. Ich nehme die Last auf mich, die es für mich bedeutet, dass ich mit dir unterschiedlicher Meinung bin. Das heißt Toleranz. Die Last tragen, da ist die Wortbedeutung, die Last tragen, die es bedeutet, dass wir unterschiedlicher Meinung sind und nicht immer übereinstimmen. Es ist eine Last und die muss erstmal getragen werden. Einfacher wäre es, wenn wir immer übereinstimmen würden, klar. Aber eben, wenn ich tolerant bin, dann akzeptiere ich es, dass du anders denkst. Dann darf das sein. Dann gehe ich aktiv zu dir hin, denn das bedeutet es, aktiv hingehen und etwas aufheben. Dann gehe ich aktiv zu dir hin und versuche, dich zu verstehen. Und ich hoffe, dass du auch versuchst, meinen Standort zu verstehen. Und dann leben wir beide damit, dass wir unterschiedlicher Meinung sind und wir gehören trotzdem zusammen. Aber wo sind die Grenzen, höre ich schon Menschen aus der Gemeinde rufen. Es kann doch nicht sein, dass ich immer versuche, den anderen zu verstehen, aber die anderen interessieren sich überhaupt nicht für das, was ich denke. Wenn ich denen gegenüber tolerant bin, da lasse ich mich doch ausnutzen. Muss man bestimmten Denkmustern und Verhaltensweisen gegenüber nicht null Toleranz zeigen? Genau das ist die heikle Frage. Wer ist selbst auch bereit, mir Toleranz entgegenzubringen? Wenn beide Konfliktparteien toleranzbereit sind, dann ist es zwar immer noch anstrengend, denn dann gilt es, etwas zu tragen. Es gilt immer noch, miteinander auszukommen. Aber das kann klappen, wenn es beide wollen. Und je mehr man das übt, umso mehr bereichert man sich sogar gegenseitig. Man lernt voneinander. Aber leider gibt es eben auch das andere, dass mein Gesprächspartner mir keine Toleranz entgegenbringt. Vielleicht nicht einmal Gesprächsbereitschaft. Ich muss so denken wie er, meint er, sonst will er nichts mehr mit mir zu tun haben. Oder er wird sogar gewalttätig. Auch das gibt es ja leider. Oder er nutzt mich aus. Und dann komme ich mit meiner Toleranz nicht weit. Und meine Aufgabe ist es jetzt herauszufinden, wann es gut und richtig und alternativlos ist, Toleranz zu üben und wo ich auch mal Härte zeigen muss und auf meinem Standpunkt beharren. Und wer jetzt erwartet hat, dass es in der heutigen Predigt um einzelne Beispiele von strittigen Fragen geht und ich sage jetzt dazu, was das eine richtige christliche Verhalten ist, hat sich getäuscht. Das gibt es nämlich oft nicht. Die eine richtige politische Partei, die alle Christen wählen müssen? Der eine richtige Umgang mit Homosexualität? Oder in der Begegnung mit dem Islam, gibt es da nur einen Weg, die eigenen christlichen Werte zu vertreten oder anzuerkennen, was den anderen wichtig ist? Nein, sondern man muss erst um den richtigen Weg ringen. Und zwar zunächst mit sich selbst ringen und dann auch mit anderen. Bei der Vorbereitung dieses Gottesdienstes hat jemand gesagt, ich bin immer wieder auf der Suche nach meinem eigenen Toleranzpegel. Und genau das ist die Aufgabe, sich auf diese Suche machen und diesen Weg weitergehen. Es ist eine bleibende Aufgabe, eine dauerhafte Aufgabe, deine Aufgabe, immer wieder neu herauszufinden, wo ist es dran nachzugeben und Kompromisse einzugehen? Oder wo ist es dran festzustehen und keinen Millimeter zurückzuweichen? Gegenüber den Galatern, wir haben es gerade in der Schriftlesung gehört, da ist Paulus völlig kompromisslos. Wieso wollt ihr euch wieder dem Gesetz unterwerfen, schreibt er den Galatern. Jesus macht euch frei, er und sonst niemand. Und wenn ihr ihn habt, dann reicht das. Und wenn ihr auf zwei Methoden gleichzeitig hofft, Jesus und das jüdische Gesetz, dann werden euch beide nichts bringen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Das ist das Motto des Paulus. Und in solcher Freiheit stehen nicht nur die Galater damals, in solcher Freiheit stehen auch wir heute. In dieser Freiheit dürfen und müssen wir immer wieder bestimmen, wo und wie viel Toleranz angemessen ist und wo Standhaftigkeit gefragt ist. Auch um den Preis, dann als Außenseiter dazustehen, wenn man eben als Einziger diese eine Meinung vertritt. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das steht an anderer Stelle in der Bibel. Und im Zweifel ist das unser Entscheidungskriterium. Gut, dass es die Hauskreise gibt. Die sind nämlich die Orte, an denen diese Diskussion gemeinsam mit anderen immer wieder geführt werden kann. Am letzten Mittwoch war Reformationsfest, der eigentliche Reformationstag und heute feiern wir es etwas nachträglich, deswegen auch hier und hier das Rot für Reformation. Die Reformatoren wollten keine neue Kirche gründen. Das ist ja gar nicht das, was wir hauptsächlich feiern, dass unsere Konfession entstanden ist, sondern sie wollten eigentlich die katholische Kirche reformieren, also verändern. Aber als das nicht ging, da gab es für sie keine andere Möglichkeit, als eben doch einen eigenen Weg zu gehen. Das wollten sie nicht, aber es war besser, es war sogar die einzige Alternative, als das zu verleugnen, was sie von der Bibel her als richtig erkannt haben und was sie vor ihrem Gewissen als einziges verantworten konnten. Sie haben lieber eine neue Konfession gegründet, als zu verleugnen, was sie als richtig erkannt haben. Aber wie gesagt, nicht unsere Konfession feiern wir am Reformationsfest, sondern wir feiern die Wiederentdeckung des Evangeliums. Und wir feiern eben auch, dass in anderen Konfessionen das Evangelium wiederentdeckt wurde und gepredigt wird und dass dort Menschen befreit und ermutigt werden. Dass das heute so ist und dass wir so gute ökumenische Kontakte haben, das war aber nur möglich, weil damals die Reformatoren nicht klein beigegeben, sondern für die neu entdeckte Wahrheit gekämpft haben. Martin Luther hat seine Schriften nicht widerrufen, sondern er hat in aller Deutlichkeit gesagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Wenn er damals widerrufen hätte, wer weiß, ob wir heute überhaupt von ihm wüssten. Also jedenfalls wäre diese Wiederentdeckung des Evangeliums, das wir ja auch heute wieder feiern, nicht so geschehen. Und übrigens, hier stehe ich, ich kann nicht anders, das steht auch auf den Socken, die ich heute anhabe. Also wenn jemand nach dem Gottesdienst meine Socken anschauen möchte, ich zeige sie dann gerne vor. Wir brauchen einen Standort, von dem aus wir dann tolerant sein können, wenn Toleranz angesagt ist. Oder auch standfest bleiben, wenn das dran ist. Um beides geht es. Man kann sagen Standbein und Spielbein. Wir müssen feststehen, wo das dran ist und gleichzeitig flexibel und tolerant und kompromissbereit sein, wo das dran ist. Aber die Frage ist ja, wie finde ich diesen Standort? Seit Jahrtausenden sind die Menschen auf der Suche nach der Wahrheit, denn sie wollen ja dort stehen, wo die Wahrheit ist. Sie suchen nach Methoden, um die Wahrheit zu bestimmen und diese Wahrheit dann eben auch anderen weiterzugeben. Aber leider bisher erfolglos. Es gibt nicht die eine Methode, um die eine Wahrheit endgültig und für alle verbindlich zu definieren. Ja, und so lautet das Wahrheitsverständnis der Postmoderne, also der Zeit, in der wir leben. Jeder hält das für wahr, was er möchte. Die eine Wahrheit für alle gibt es sowieso nicht, sondern jede und jeder Einzelne hat seine Wahrheit. So ganz zufrieden stellt mich das nicht. Jesus schlägt jedenfalls einen anderen Weg vor. Er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus sagt, hört auf, die Wahrheit definieren zu wollen und festzuschreiben, ein für alle Mal in eine Formel zu packen. Die Wahrheit kann man nicht in Formeln pressen. Die Wahrheit kann man nicht konservieren. Das klappt sowieso nicht. Wie ihr an der philosophischen Diskussion der letzten Jahrtausende seht. Hört ebenso auf, die Wahrheit zur Beliebigkeit zu machen, sodass es völlig egal ist, was man glaubt oder für richtig hält. Sondern Jesus sagt, die Wahrheit ist eine Person. Ich bin der Weg und die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit ist eine Person. Jesus ist diese Person. Er ist die Wahrheit in Person. Und wer eine Beziehung zu dieser Person hat, der hat die Wahrheit. Wir können nicht die eine Wahrheit als Formel in unsere Tasche stecken, aber wir können eine bleibende Beziehung zu der Person haben, die die Wahrheit in Person ist. Wir haben die Wahrheit nicht gepachtet, nicht auf ewig für uns reserviert, sondern wer eine Beziehung zu der Person hat, die die Wahrheit ist, der lebt mit der Wahrheit und der lebt in der Wahrheit. Der hat einen Standort gefunden und dieser Standort besteht eben darin, mit Jesus unterwegs zu sein. Deswegen sage ich Standort und nicht Standpunkt. Ein Standpunkt ist mir zu klein und zu festgelegt. Standort heißt immer da sein, wo Jesus auch gerade ist, mit ihm unterwegs sein. Und gerade so auf dem Weg der Nachfolge immer dicht an der Wahrheit dran zu bleiben. Dicht an Jesus dranbleiben heißt dicht an der Wahrheit dranbleiben und trotzdem sie nie zu haben oder endgültig zu besitzen, wie man eine Person eben nicht besitzen kann, aber man kann eine enge Beziehung zu ihr pflegen. Niemals bist oder hast du selbst die Wahrheit, aber die Wahrheit hat dich, indem du bei Jesus bist und aus ihm heraus lebst. Von diesem Standort aus können wir dann auf gute Weise tolerant sein, indem wir nämlich die Last auf uns nehmen, bei jeder einzelnen Entscheidung Jesus zu fragen, wie er das sieht und was er tun würde und wozu er uns in diesem Punkt Kraft geben wird. Gibt er uns Kraft und Geduld und Weisheit, um mit politischen Extremisten von rechts oder links zu diskutieren? Dann ist es unsere Aufgabe, mit solchen Menschen im Gespräch zu bleiben und sie neu für die Demokratie zu begeistern, ihre Ängste und Sehnsüchte ernst zu nehmen und so weiter. Oder habe ich diese Kraft nicht? Dann darf ich auch sagen, nein, mit ihnen möchte ich im Moment nicht sprechen. Gibt mir Jesus Kraft und Geduld und Weisheit, mit Moslems im Dialog zu stehen? Dann ist es meine Aufgabe, hier meinen Glauben an Jesus zu bekennen, ohne den islamischen Glauben verächtlich zu machen, sondern indem ich Zeugnis von meinem Glauben gebe und von meinem Herrn gebe. Und indem ich das tue, wird mein Herr selbst wirken. Fehlen mir aber Kraft, Geduld und Weisheit für so einen Dialog, dann ist er im Moment für mich nicht dran. In Verbindung mit Jesus wird mir klar werden, wo ich meinen Standort einnehmen soll, wo ich kämpfen soll und kann und wo das im Moment nicht dran ist. Und diesen Standort für mich zu klären, das darf eben gerne auch im Gespräch mit anderen geschehen. Die Hauskreise bekommen nachher Material, mit dessen Hilfe sie auf der Grundlage der heutigen Predigt dann auch wirklich die konkreten Einzelfragen angehen können. Und zu diesem Material gehört, wie ich bei der Begrüßung versprochen habe, auch ein kurzer Blick auf die Reformationszeit. 1548 war der Bruch mit der römisch-katholischen Kirche bereits vollzogen, aber es wurde noch längst keine einheitliche Linie für die neue evangelische Kirche gefunden. Martin Luther war seit genau 2 Jahren verstorben und seine Nachfolger mussten die Entscheidungen jetzt ohne ihn treffen. Und immer wieder standen sie vor der Wahl, das bisherige übernehmen und damit möglichst viel Kontinuität zur katholischen Kirche bewahren, möglichst wenig Streit eingehen, das hat dann natürlich auch möglichst wenig Kraft gekostet, und nur in den entscheidenden Punkten auf das neue evangelische pochen. Das war die eine Möglichkeit. Oder alles neu machen. Und den völligen Bruch herbeiführen, überall auf Konfrontation gehen, um sich deutlich auch im äußeren Erscheinungsbild zu profilieren. Das war die andere Möglichkeit. Und da bildeten sich 2 Parteien innerhalb der neuen evangelischen Kirche. Die einen unter der Führung von Philipp Melanchthon, sie waren bereit, Kompromisse zu schließen. Sie wollten die bisherigen katholischen Riten mit der neuen evangelischen Lehre kombinieren. Sie sagten, wir können ruhig die Hochaltäre, die Messgewänder, die Stundengebete und anderes mehr beibehalten, solange nur die reine evangelische Lehre gepredigt wird. Solche Dinge, gegenüber die wir sehr tolerant sein können, solche Dinge nannten sie Adiaphora. Das heißt, die nicht unterschiedenen Dinge, das, was nicht eindeutig gut oder eindeutig schlecht ist, die Mitteldinge. Und die andere Partei, die nannten sich die wahren Lutheraner, die waren der Meinung, dass es keine gleichgültigen Dinge geben kann. Die haben gesagt, es gibt gar keine Adiaphora. Lehre und Ritus kann man nicht trennen, sagten sie. Und deswegen wollten sie gar nicht tolerant sein, sondern sie wollten mit großer Eindeutigkeit auch durch Äußerlichkeiten demonstrieren, worin der christliche, der evangelische Glaube besteht. Und diese innerlutherische Auseinandersetzung zwischen denen, die tolerant sein wollten und denen, die gar nicht tolerant sein wollten, diese Auseinandersetzung nennt man den adiaphoristischen Streit, weil es um die Frage ging, wie gehen wir mit den Mitteldingen, den Adiaphora, um? Muss alles genau in unserem Sinn geregelt sein oder wo können wir tolerant sein? Und dieser Streit, auch wenn er 1548 geführt wurde, ist heute so aktuell, weil er ja genau unsere Frage vorwegnimmt. Wo und wie viel Toleranz ist gut und wo ist sie schädlich? Und jetzt würde ich gerne davon berichten, wie der adiaphoristische Streit eine perfekte Lösung gefunden hat. Aber Er hat sich einfach mit der Zeit erledigt. Es gab nicht die eine Einigung, die man nach heute einfach so übernehmen könnte, sondern dieser Streit wurde überlagert von immer neuen innerlutherischen Streitigkeiten. Und diese ganzen Konflikte wurden erst 1577 in der sogenannten Konkordienformel aufgelöst, einem Dokument, das die evangelische Lehre zusammenfasst und sämtliche Streitigkeiten, diese und noch viele mehr, so löst, dass fast alle zustimmen konnten. Diese Konkordienformel aber, die kann uns schon ein Vorbild sein. Sie kam zustande, weil einige Theologen seit Luthers Tod unermüdlich versucht haben und darum gerungen haben, eine gemeinsame Position zu finden. Immer wieder sind sie zu den einen und zu den anderen gereist und haben mit allen gesprochen, so lange bis, naja, zwar nach Jahrzehnten, aber immerhin bis eine Formel gefunden wurde, auf die sich alle einigen konnten. Und sie haben die Fragen, um die es in den Streitigkeiten ging, nicht für gleichgültig erklärt, aber sie haben miteinander eine Antwort gefunden. Es liegt also weiterhin an uns, ob wir eine Frage als Adiaphoron bezeichnen, dann sagen wir, ich würde es zwar anders machen, aber es ist okay, wenn wir es so machen, wie du es vorschlägst. Oder ob eine Sache so wichtig ist, dass wir dafür in den Streit gehen, dass wir die Konfrontation riskieren. Auch das kann im Sinne von Martin Luther, im Sinne von Paulus und im Sinne von Jesus sein. Denn alle diese Männer haben Konflikte nun wahrlich nicht gescheut, aber da, wo sie ihrer Meinung nach notwendig waren. Ein letzter Gedanke zum Thema Toleranz. Toleranz kommt, wie gesagt, von tolerare, das heißt ertragen, aktiv eine Last auf sich nehmen. Und in der lateinischen Bibelübersetzung steht dieses Wort tolerare an einer ganz wichtigen Stelle. Am nächsten Tag sieht Johannes der Täufer, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi. Also siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Also tollit ist eine konjugierte Form von tolerare und es heißt hier eben tragen, also trägt. Trägt eigentlich toleriert. Das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde toleriert, wörtlich also auf sich nimmt. Und hier beginnt christliche Toleranz. Christliche Toleranz fängt damit an, dass Jesus die Sünde der Welt auf sich nimmt. Alles, was nicht in Ordnung ist, erträgt er und trägt es weg. Jesus toleriert das Schlechte, nicht in dem Sinne, dass es ihm egal wäre. Gleichgültigkeit ist nicht Toleranz, sondern er tut aktiv etwas dafür, dass es vernichtet wird. So ist christliche Toleranz möglich, von Jesus her, denn er ist die Wahrheit in Person. Unseren Standort gewinnen wir von ihm her. Unsere Position haben wir, wenn wir bei ihm sind. Jesus ist die Wahrheit in Person und er ist die Toleranz in Person. Er trägt alles weg, was zwischen Menschen steht und auch was zwischen Menschen und Gott steht. Er trägt die Sünde der Welt, nicht indem er sie bekämpft, sondern indem er sie auf sich nimmt und gerade so konsequent bei seinem Auftrag bleibt. So können wir als Christen für die Wahrheit einstehen, indem wir sagen, Jesus Christus ist der Herr. Er und er allein ist die Wahrheit. Er ist der Herr, nur er befreit und es gibt keinen anderen Namen, in dem wir selig werden können. Aber wir sagen das nicht triumphalistisch oder überheblich und erst recht nicht gewalttätig, sondern wir sagen es mit der Bereitschaft, für diese Botschaft Spott einzustecken. Wir laufen einladend hinter anderen her, bittend, lockend und rufen, lasst ihr euch doch auch versöhnen mit Gott. Ich bin bestimmt tolerant. Oder wo ich es nicht bin, da ist es Jesus für mich. Er trägt, toleriert, was mir zu schwer ist. In seiner Gegenwart finde ich das rechte Maß an Toleranz für meine aktuelle Situation. Mit seiner Hilfe finde ich einen guten Weg durch die Spannungen meines Lebens. Zu solcher Freiheit hat uns Christus befreit. Amen.